NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Juli 1985. Das Computerunternehmen Commodore stellt den Amiga vor.
Mein Freund Rüdiger hatte als erster einen Amiga. Rüdiger hatte immer alles zuerst. Die Spielkonsole VCS von Atari, auf der wir Pac-Man und Frogger daddelten, den Heimcomputer Commodore VC20, mit dem wir erste Programmierversuche in BASIC unternommen hatten. Und jetzt eben den Amiga. Es war Sommer. Andere Kinder spielten draußen in der Sonne. Wir aber saßen in Rüdigers Kinderzimmer, hatten die Jalousien heruntergelassen und bestaunten die neue Wunderkiste. Die Wahnsinnsgrafik und den affengeilen Sound. Satte 256 Kilobyte Hauptspeicher. Eingebautes Diskettenlaufwerk mit 880 Kilobyte Speicherkapazität, referierte Rüdiger. Und wir Nachbarskinder waren neidisch, denn wir hatten, wenn überhaupt, nur einen C64. Der war völlig okay Mitte der 80er Jahre, aber eben nur okay. Der Amiga aber war die Zukunft. Ein Mehrfamilienhaus in einem Vorort von Bottrop. Mit Stefan Slabihut steige ich hinab in die Vergangenheit und damit in die Geschichte meiner Kindheit, nun in einen Teil davon. Der Kellerraum dient dem IT-Spezialisten als Lager für sein 8-Bit-Museum. 300 Rechner schlummern hier unten in Regalen, allesamt Heimcomputer aus den 80er Jahren. Eingewickelt in Folie, damit weder Staub noch Feuchtigkeit sie angehen können.
99% der Geräte, die ich hier stehen habe, die funktionieren auch noch, beziehungsweise haben funktioniert, als ich sie eingeschweißt habe. Aber die Geräte haben ja teilweise auch schon 20 oder sogar 30 Jahre auf dem Buckel. Und da weiß man nie, ob dann vielleicht beim Einschalten das eine oder andere Gerät doch noch den Geist aufgibt.
Stefan Slabihut sammelt alles aus der Ära der Heimcomputer. Anschlusskabel, Monitore, Drucker, Joysticks, Disketten in allen Größen und Formaten, Fach- und Fanzeitschriften und natürlich die alten Computer. Unterm Dach stehen weitere 300 Veteranen, von heute längst verschwundenen Herstellern wie Amstrad und Atari über Dragon Data und Commodore bis zu Sinclair und dem VEB Mikroelektronik.
Diese Geräte hatten in der Regel zwischen 1 Megahertz und 4 Megahertz Arbeitstakt. Das ist ein Tausendstel von dem, was wir heute haben. Und Arbeitsspeicher irgendwo zwischen 1 Kilobyte und 64 Kilobyte. Das ist heute kaum vorstellbar.
Heute würde man da wahrscheinlich noch nicht mal ein Word-Dokument mitgeöffnet kriegen?
Wahrscheinlich nicht, nein. Die würde man hier gar nicht mehr mit bearbeiten können. Keine Chance.
Kaum 25 Jahre sind diese Geräte alt und doch scheinen sie wie aus einer anderen Welt. Heimcomputer, das war zu Beginn der 80er ein spleeniges Hobby für Freizeitlöter, die ihre Wochenenden im Bastelkeller verbrachten und in Elektronikgeschäften.
Man hat sich dort entsprechend mit Platinen eingedeckt, mit den entsprechenden Bauelementen und hat dann Erweiterungen selber gebaut. Zum Beispiel eine Speichererweiterung von 16 auf 48 Kilobyte war kein Problem, es wurde selber eingelötet. Natürlich immer mit ein paar Schweißperlen auf der Stirn, weil man natürlich nicht das Gerät zerstören wollte und diese Geräte waren ja damals auch schon recht teuer.
Ich gehörte nie zur Lötfraktion, die sich an technischen Daten berauschte und immer noch etwas fand, um am Computer herumzufummeln, ohne genau zu wissen, wozu eigentlich. Der Computer als Selbstzweck. Nein, ich war einer von denen, für die Computer wie der Amiga gemacht waren. Auspacken, anschließen, einschalten, fertig. Stefan Slabihut ist inzwischen am Regal mit den Amigas angekommen. Sie sehen aus wie neu. Nur sie wieder zum Leben zu erwecken, wird nicht einfach werden.
Wir brauchen erst einmal ein spezielles Netzteil. Da hatte Commodore leider auch die Eigenschaft, bei jedem Gerät ein eigenes Netzteil mitzuliefern. Dann, man sieht hier hinten den RGB-Videoanschluss. Auch hier eine ganz spezielle Steckverbindung. Wurde eigentlich nicht für Video verwendet, sondern um früher einen Drucker anzuschließen. Hier liegen aber die Videosignale an. Das heißt, ich brauche auch hier wieder ein spezielles Kabel.
So muss sich Stefan Slabihut erst einmal in seine Kisten graben. Kompatibilität, das Zauberwort der 90er Jahre, ist den Herstellern in den 80ern noch völlig fremd, erzählt er dabei. Jeder Hersteller arbeitet mit eigenen Standards, eigenen Betriebssystemen und eigenen Programmiersprachen. Und selbst innerhalb der Modellpalette eines Herstellers vertragen sich die Rechner nicht. Standards gibt es keine, es herrscht buntes Chaos. Einen Pfad in den Dschungel der Heimcomputersysteme schlägt damals die Sendung Computer Club.
Einen schönen Sonntagnachmittag, liebe Computerfreunde. Es ist also wieder soweit. Wir kommen jetzt am Sonntagnachmittag mit unserem Heartbeat-Rock wieder auf der Computerwelle.
Wolfgang Back präsentiert die Sendung im Programm des WDR.
Damals, in den frühen 80er Jahren, als das Hobby begann, da waren keine Massen unterwegs, die sagten, ich will jetzt Computern, sondern man musste sich selbst zusammenraffen, musste sagen, mich interessiert das. Und jetzt kauft er sich vielleicht so ein Ding und sitzt davor und hat nichts dabei. Und wir wissen alle, ohne Software läuft nichts im Computer.
Dafür gibt es den Schulhof, wo Programme gedealt werden, Computerzeitschriften, aus denen man ellenlange Programme Zeile für Zeile abtippen muss, und den Computerclub. Zehntausende Fans sitzen in den 80ern Woche für Woche vor dem Fernseher, sehen die neuesten Computermodelle und lauschen dem Hard-Bit-Rock.
Das, was man da hört, das sind Bit für Bit Computerprogramme. Und die können Sie aufzeichnen. Und dann können Sie das in Ihren Computer zu Hause einladen. Und es läuft bei Ihnen dann zu Hause, wenn Sie auch den richtigen Computer haben.
Datenübertragung anno 1983. Während das Gekreisch aus dem Fernsehlautsprecher quillt, steigen Wolfgang Back und sein Co-Moderator gern mal im Studio eine Leiter hoch und wieder runter, als grafische Animation des Ladevorgangs.
Ganz schrecklich. Und die mussten wir auch so laut wie möglich übertragen, sonst hätte es gar nicht funktioniert. Wenn andere Zuschauer da reingeraten sind, die dachten, die haben sie nicht mehr alle.
Aber für den Computerfan ist es die reinste Musik. Auch ich saß damals gespannt vor dem Fernseher mit dem Finger auf dem Aufnahmeknopf meines Kassettenrekorders. Nach monatelanger Bettelei hatten meine Eltern resigniert und mir seufzend einen gebrauchten Commodore C64 unter den Weihnachtsbaum gestellt. Dabei ermahnten sie mich, mit diesem Ding ja nicht nur zu spielen, was ich mit heiligem Ernst versprach. Natürlich habe ich damit nur gespielt. Fast nur. Meine wenigen Programmierversuche scheiterten kläglich. Ich brachte einfach nicht die Geduld auf. Aber daddeln, das ging immer. Wenn die blöde Kiste die Programme mal geladen hatte, die Datenspeicherung auf Audiokassette, auf Datasette, war nicht zuverlässig.
Da wurde ein Kassettenrekorder nebendran gestellt und dann wurde dem Computer das Programm eingelesen. Manchmal hat es kapiert, manchmal hat es nicht kapiert. Man musste manchmal 15 Minuten warten, bis das Band gelaufen war. Und dann hat man festgestellt, hat ja gar nicht geklappt. Also nochmal neu, ein bisschen lauter gestellt. Das war schon ein Abenteuer.
Die Daddelei ist der Hauptgrund, warum sich Computer in den 80er Jahren in Privathaushalten verbreiten. Vor allem in den Kinderzimmern, sagt Stefan Slabihut. Nicht Büroanwendungen, nicht Wissenschafts- oder Lernprogramme, Spiele sind das Einfallstor.
Ich denke schon, dass Sie da sehr mitgeholfen haben, dass Computer überhaupt zu Hause Einzug gehalten haben. Die Vorurteile, die man vielleicht damals noch hatte gegenüber Computern, zu überwinden und dass man wirklich gesagt hat, ja, ich schaffe mir einen Computer für zu Hause an, sei es jetzt, ob ich meine Finanzbuchhaltung dort drüber führe oder auch, dass eben der Sohn oder die Tochter in der Schule ein bisschen Unterstützung haben, in Mathe ein bisschen besser werden, dass sie Vokabeln lernen können. In Wirklichkeit wurde mit den meisten Geräten, ich sag mal zu 90%, dann gespielt.
Eine ganze Generation wird so am Computer sozialisiert. Die meisten, so wie ich, am Vorgänger des Amiga, dem Commodore C64. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you.
The world's number one selling home computer is now in a family pack, the Commodore 64. Das war natürlich die Bombe. Das war der Volkscomputer. Es war der Einstieg in die Masse. Und das hat sehr, sehr, sehr geholfen.
11 Jahre lang wird der C64 gebaut und verkauft, weltweit insgesamt 22 Millionen Stück. Der 64er, wie er umgangssprachlich genannt wird, ist damit nach wie vor der meistgebaute Computer der Welt.
Der Markt, der draußen jetzt entstand, der war auch schon riesig. Und es haben viele Leute viel Geld verdient mit Computern. Commodore hatte lange Zeit nichts Besseres zu tun, als das Geld auch auszugeben. Und die konnten sich auch neue Entwicklungen leisten, weil der C64 war so eine richtige Melkkuh geworden.
Commodore wirft zahllose Varianten des 64er auf den Markt. Unter anderem eine tragbare Version unter dem Namen SX64, einer der ersten Laptops. Auch wenn von diesen Exoten nur 9000 Stück gebaut wurden. Commodore ist Mitte der 80er der Leitstern am Computerhimmel.
Es gab massenweise diese C64. Commodore explodierte. Die Geschäfte liefen blendend. Und dann hat man natürlich gemeint, jetzt müssen wir was Neues machen. Und dann kam man mit dem Amiga raus.
Stefan Slabihut hat mittlerweile die Suche nach den passenden Kabeln drangegeben. Stattdessen startet er eine Simulation des Amigas auf seinem PC, eine sogenannte Emulation. Alles wie im Original, Grafik, Klang, die Geräusche des Diskettenlaufwerkes beim Laden, auch die Rechengeschwindigkeit wird auf das Originaltempo heruntergefahren. Meine Güte, was hatten wir damals viel Zeit? Das optische und klangliche Erlebnis spielt sich ab auf dem Niveau heutiger Handys. Damals aber ein echter Sprung vorwärts.
Was wirklich neu an dem Amiga war, dass wir einen Computer zur Verfügung hatten, der über außergewöhnlich gute grafische Fähigkeiten und Soundfähigkeiten verfügte.
Die neuen Fähigkeiten demonstriert Pop-Art-Künstler Andy Warhol bei der Vorstellung des Amiga am 23. Juli 1985 in New York, heute vor 25 Jahren. Modell steht ihm dabei Sängerin Debbie Harry von der Gruppe Blondie.
Are you ready to paint me? Yeah.
Ladies and gentlemen, I'm here. Ladies and gentlemen, ich werde heute Abend Andy assistieren, wenn er zum ersten Mal ein Computerporträt anfertigt und hierfür den Amiga benutzt. Zunächst wird Andy einen digitalen Schnappschuss von Debbie machen, den Sie auf dem Bildschirm sehen können.
Als Warhol seine Arbeit beginnt, zittern hinter der Bühne die Programmierer. Das Grafikprogramm ist weit davon entfernt, ausgereift zu sein und stürzt meist nach kurzer Zeit ab. Doch Zufall, Glück oder Vorsehung, nicht an diesem Tag. Stattdessen entsteht am Bildschirm ein typisches Warhol-Porträt von Debbie Harry in leuchtendem Gelb und Rot.
An welchen Computern haben Sie vorher gearbeitet?
What computers have you worked on before?
Oh, I've worked on anything. I've waited for this one.
Really?
Ich habe noch an keinem gearbeitet. Ich habe auf diesen hier gewartet.
Nicht nur Andy Warhol ist begeistert vom neuen Amiga. Künstler wie B.B. King, Herbie Hancock und Billy Idol nutzen ihn, um damit Musik zu machen. Auch mein Freund Rüdiger schaut bald seinen C64 nicht mehr an und bekommt einen Amiga 500. Allerdings nicht, um damit zu musizieren oder Kunstwerke zu kreieren.
Er wurde zwar als professionelles System promotet, aber es war im Grunde eine reine Spielekiste. Es gab auch eine Oberfläche, die vielleicht Windows 95 ähnlich war. Es nannte sich Workbench. Man hatte Fenster zur Verfügung, man konnte Symbole verschieben. Aber sie war auch sehr rudimentär und der Schwerpunkt war wirklich reine Spiele, Spielerei.
Ich dagegen begeisterte mich immer mehr für den Atari. Vor allem deshalb, weil mein Freund Georg so einen hatte. Commodore Amiga oder Atari ST? Das wurde für uns auf dem Schulhof zur Glaubensfrage. Daran, zu welcher Computerfraktion man sich bekannte, entschieden sich Freundschaften.
Es gab eben diese zwei Lager, Atari und Commodore, und jeder wollte immer das bessere System haben und es wurden dann immer Gründe gegeben, warum ist mein Rechner besser als dann der andere. Im Grunde war es dann so, dass es auf ein Unentschieden hinauslief.
Auch deshalb kann der Amiga an den Erfolg des C64 nicht anknüpfen. Der Atari und die Konkurrenz von Apple und vom aufkommenden PC machen dem Branchenprimus das Leben schwer. Auf dem Höhepunkt der Heimcomputerwelle eingeführt, markiert der Amiga den unaufhaltsamen Abstieg Commodores in die Bedeutungslosigkeit.
Ich war dann in Wiesbaden irgendwann, in den 90er Jahren, die 10 Jahre Commodore. Ein ganz großes Fest. Der Bangemann hat da die Rede gehalten. Da war Howard Carpendale als Künstler eingeladen. Ein riesengroßes Fest. Und es hat dann nicht lange gedauert. Da war Commodore völlig weg, verschwunden.
Doch dann gibt es 1995 noch einmal Hoffnung für die Commodore-Gemeinde, so frohlockt Wolfgang Back im Computerclub.
Totgesagt, wir leben länger oder stehen sogar wieder auf. In den 80er Jahren war unser größter Freund der C64, der Commodore 64. Dann kam der Amiga, dann ist die Firma Commodore pleite gegangen und jetzt kommt er wieder, der Amiga.
Die deutsche Firma Escom hatte kurz zuvor die Marken Commodore und Amiga aufgekauft. Neue Modelle wurden versprochen. Ein Jahr später ist auch Escom pleite, Amiga und Commodore endgültig am Ende. Zu dieser Zeit hat sich der PC bereits als Standard durchgesetzt. Auch mein Freund Rüdiger verbannte den Amiga auf den elterlichen Dachboden. Ein IBM-kompatibler PC musste her, wie das damals hieß. Zu Rüdiger habe ich keinen Kontakt mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er es hält wie ich. Ab und an die Amiga-Simulation auf seinem Rechner aufruft und die alten Spiele spielt. Bubble Bobble oder Ghosts and Goblins oder Defender of the Crown oder California Games oder Gunship oder Impossible Mission oder Ready Speedway.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an den Amiga-Computer, der heute vor 25 Jahren vorgestellt wurde. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über die neue technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.